Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Frau Gramsjäger. Ich möchte Sie auch herzlich willkommen heißen, heute am 10. Oktober. Es ist der internationale Tag der psychischen Gesundheit, den die Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr proklamiert. Ich freue mich, dass ich diesen Abend hier mit Ihnen in diesem schönen Saal des Dominikanerhauses verbringen darf. Ich möchte Ihnen gerne den Ablauf des heutigen Abends so mitteilen. Ich werde zunächst einen Vortrag halten, der circa eine Dreiviertelstunde dauert, mit PowerPoint-Unterstützung. Den Inhalt dieses Vortrages, die Hauptpunkte, können Sie rückwärts auf einem Infotisch in Form eines Blattes auch mitnehmen. Also Sie müssen nicht den Stress haben und da jetzt mitschreiben, sondern Sie können sich ganz entspannt zurücklehnen. Sie haben dann die Möglichkeit im Anschluss bei diesen beiden Infotischen zu schmökern und da können Sie diesen Vortrag gerne auch mitnehmen. Nach meinen Ausführungen haben Sie dann die Möglichkeit, natürlich auch Anfragen zu stellen. Ich stehe Ihnen gerne dazu zur Verfügung. Es sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereines Pro Homine hier, auch von der Steirer und Linzer Selbsthilfegruppe. Dann wird sich der Leiter der Steirer Selbsthilfegruppe vorstellen und möchte Ihnen gerne auch diese Steirer Gruppe, die sich hier im Dominikanerhaus jedes Monat trifft, vorstellen. Und dann haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet und darum sage ich das jetzt schon. Bitte gehen Sie nachher nicht gleich nach Hause. In diesem Nebenraum haben Schülerinnen der höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe ein sehr schönes Buffet für Sie vorbereitet. Es ist die Klasse von Frau Professor Derflinger in der Abteilung Kultur- und Kongressmanagement. Und ich möchte Sie einfach einladen, bleiben Sie noch länger hier heute Abend. Ich glaube, das Wetter draußen ist nicht sehr einladend, dass man schon wieder nach Hause geht, sondern wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und bei Getränk und bei Kuchen oder Brötchen noch miteinander kommunizieren. Das Thema, das ich Ihnen heute im wahrsten Sinn des Wortes zumute, ist ein schweres Thema. Was hilft bei Depressionen? Mein Vortrag wird drei Teile haben. Im ersten Teil muss ich Ihnen einige sehr alarmierende, dramatische Zahlen zumuten. Weltweit, wie die Situation ist, wie sie in Europa ist und wie es um die psychische Gesundheit hier in Österreich bestellt ist. Im zweiten Teil möchte ich dann den Fragen nachgehen, was die Ursachen der Depression sind, was sind die Auslöser, wie kann ich eine Depression erkennen und vor allem, wie kann eine Depression erfolgreich behandelt werden. Und im dritten und letzten Teil meines Vortrages möchte ich Ihnen einige ganz praktische, ich nenne es Überlebenstipps geben, wie man durch eine Depression durch kann. Und wie man wieder herausfindet und wie man sich wieder ein normales Leben mit Frieden im Herzen auch sozusagen wieder schaffen kann. Das wäre also das Programm für die nächsten 1-2 Stunden. Vorher möchte ich noch ganz herzlich jene begrüßen unter Ihnen, die mich die letzten Tage angerufen haben. Es ist sehr viel in den Medien gestanden. Es haben Personen mich angerufen mit speziellen Fragen. Ich vergesse nicht darauf. Ich nehme mir nachher gerne Zeit, auch diese zu beantworten. Und ich begrüße ganz herzlich auch die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe von Steyr und von Linz, die hierher gekommen sind. Nun, zum ersten Teil des Vortrages möchte ich Ihnen folgende Zahlen einer neuesten Studie gerne präsentieren. Diese besagt, dass weltweit 121 Millionen Menschen an Depressionen leiden. 121 Millionen, das ist die Größe eines Staates. Ich glaube, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Ich glaube, Japan kommt so annähernd auf 120 Millionen. Wenn man sich das vorstellt, ein Land, in dem nur depressive Menschen leben. Es ist interessant, dass diese Studie auch herausgefunden hat, dass es eine unterschiedliche Form gibt von Depressionen, nämlich in den hochindustrialisierten Ländern des Westens, etwa in Frankreich, Nordamerika und den Niederlanden, sind mehr als 30% davon betroffen, während in anderen Ländern, zum Beispiel China, nur 12% der Menschen an Depressionen leiden. Ich vermute, dass das auch mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammenhängt. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo sehr viel an Leistung und Funktionalität der einzelnen Menschen gefordert wird. Fast 40% der Europäer sind psychisch krank. Und die folgenden Zahlen, die ich Ihnen präsentiere, beziehen sich auf den Zeitraum eines Jahres. Also nicht, dass ständig das ist, aber einmal im Jahr sind 40%, genauer genommen 38% der Europäer nach dieser Studie krank. Das sind umgerechnet fast 165 Millionen Menschen. Wenn man diese psychischen Krankheiten noch etwas aufgliedert, dann sind es 30 Millionen Menschen, die an Depressionen leiden. Ebenso viele an Schlafstörungen, wobei Depressionen und Schlafstörungen fast Hand in Hand gehen. 61,5 Millionen Menschen sagen, dass sie an Angstzuständen leiden. Ängste, Panikattacken. Hinzu kommt Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Das sind immerhin 14,5 Millionen Menschen. Und Essstörungen nehmen immerhin noch 1,5 Millionen ein. Die Forscher dieser Studie kommen zum Ergebnis, dass psychische Krankheiten die größte Herausforderung sind für das europäische Gesundheitssystem im 21. Jahrhundert. Die größte Herausforderung. Nun einige Zahlen zu Österreich. 900.000 Menschen wurden im Jahr 2009 wegen psychischer Krankheiten behandelt. Behandelt. Es gibt viele, die auch krank sind und nicht behandelt werden. Im Jahr 2007 waren das noch um 22% weniger. Das heißt, ein Fünftel mehr als im Jahr 2007 mussten sich in Behandlung begeben. Jemand, der psychisch krank ist, ist 4-mal so lang im Krankenstand als jemand, der körperlich erkrankt ist. Und eine betriebswirtschaftliche Zahl, psychische Erkrankungen, wenn sie behandelt werden, kosten dem Gesundheitssystem 750 Millionen Euro. Eine große Summe. Jede dritte Frühpensionierung geht heute auch schon auf psychische Diagnosen zurück, die sogenannte Berufsunfähigkeitspension. Noch ein Thema muss ich anschneiden, ein Tabuthema, großteils noch Suizid, Selbsttötung, früher hat man das schreckliche Wort Selbstmord gebraucht. Ich möchte nicht dazu sagen, dass Menschen freiwillig aus dem Leben scheiden. Ich glaube eher, man tut das, wenn man verzweifelt ist und keine Zukunftsperspektive mehr sieht. Im letzten Jahr hat es in Österreich 577 Verkehrstote gegeben. Fast doppelt so viele, 1261 Suizide haben stattgefunden. Das heißt, in Österreich kommen mehr Menschen durch Suizid ums Leben als durch Verkehrsunfälle. Und die Dunkelziffer ist ja noch weit höher. Man rechnet damit, dass sie 10-fach so hoch ist. Und wenn etwa ein Auto an einem Baum landet und man findet auf einer geraden Strecke keine Bremsspur, dann ist das wahrscheinlich auch kein Verkehrsunfall, sondern eher auch ein Suizidversuch. Und man sagt, wer an Depressionen leidet, hat ein 30-fach höheres Risiko, an Suizid zu sterben als andere. Das sind Zahlen, die ganz aktuell sind, zur Verfügung gestellt vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Eine Analyse, die erst vor wenigen Monaten im Juni dieses Jahres publiziert worden ist. Man kann sie im Internet auf der Homepage des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger genau nachlesen. Dramatische Zahlen, damit wir auch wissen, wovon wir heute abends sprechen. Nun, bevor ich eingehen möchte auf die verschiedenen Formen der Depression, vielleicht noch ein Wort, was eine Depression eigentlich ist. Das Wort ist ja nicht aus dem deutschen Sprachschatz. Früher hat man eine andere Bezeichnung gehabt. Man hat gesagt, schwermütig, gemütskrank. Und dann hat man dieses lateinische Wort Depression gebraucht. Und als solche ist es auch heute eine medizinische Diagnose. Die Depression ist, so sagt man heute, eine multifaktorielle Erkrankung. Also das betrifft jetzt nicht nur die Seele, sondern wir Menschen sind ganzheitlich, betrifft auch Geist, Körper und Seele. Sie kann also körperliche Ursachen haben, genetische, geistige, seelische Ursachen. Sie kann plötzlich auftreten oder sie kann sich allmählich über einen Zeitraum entwickeln. Es ist leider so, dass Depressionen lange Zeit unerkannt bleiben und damit auch unbehandelt. Wenn jemand Zahnschmerzen hat, das spürt man sofort. Aber wenn man eine Depression hat, glaubt man vielleicht am Anfang, das ist nur so eine vorübergehende Stimmung, in der man ist, die vielleicht wieder vorbeigeht. Sie können in jedem Lebensalter auftreten. Sie sind also nicht beschränkt auf Erwachsene. Es gibt auch Jugendliche, die darunter leiden, sogar Kinder. In der Jugendzeit sind mehr Mädchen als Knaben betroffen. Im Erwachsenenalter sind es mehr die Frauen. Und ich habe zuerst schon zu meinen Kollegen gesagt, wenn ich hier in den Saal sehe, es ist fast analog, wie es in den Selbsthilfegruppen unseres Vereines auch ist. Es sind weit mehr Frauen als Männer. Ich gehe noch später darauf ein, man soll aber nicht in den irrigen Trugschluss verfallen, als hätten Männer keine Depression. Es gibt auch eine bestimmte Form, wo Männer sozusagen mehr betroffen sind, die sogenannte Altersdepression. Wenn also jemand aus dem aktiven Arbeitsleben scheidet, dann kann das bei manchen den sogenannten Pensionsschock hervorrufen und nicht so wenige fallen dann in eine Depression. Nun eine sehr wichtige Frage, die Sie wahrscheinlich auch beschäftigt, wie wird eine Depression erkannt? Eine körperliche Erkrankung lässt sich leicht feststellen, zum Beispiel durch eine Röntgenaufnahme, durch eine Ultraschalluntersuchung, durch eine Computertomographie, kann man sehr schnell feststellen, was in unserem Körper sozusagen los ist. Aber alles, was den Geist, die Seele betrifft, die lässt sich nicht so einfach wie ein Röntgenbild ablichten. Wir sind also angewiesen auf sogenannte Schlüsselfragen. Und einige solcher Fragen möchte ich Ihnen jetzt so zeigen. Sie können sich selbst fragen, man kann aber auch diese Fragen weitergeben an Angehörige oder an Personen, wo man glaubt, wo man vermutet, dass sie vielleicht an Depression erkrankt sind. Eine Frage wäre, ob man sich traurig und niedergeschlagen fühlt. Und zwar nicht nur kurzfristig aus einem Anlass heraus, wenn zum Beispiel jemand in der Familie gestorben ist, dann hat man einen konkreten Anlass, auch traurig zu sein. Oder wenn man den Arbeitsplatz verliert, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dann hat die Traurigkeit, die Verstimmung einen konkreten Anlass. Ein zweiter Hinweis, dass möglicherweise eine Depression vorliegt, ist, wenn man sich am Morgen schlechter fühlt und lange Zeit braucht, bis man überhaupt zu Kraft und Energie findet, als am Abend. Das ist eine Beobachtung, dass Menschen, die an Depressionen leiden, denen geht es nachmittag und am Abend meist besser als in der Früh oder Vormittag. Es ist sehr schwierig, aus dem Bett zu kommen, sozusagen, es dauert lange, bis die Lebensgeister so erwachen. Eine Frage ist, kann man sich noch so freuen wie früher? Oder stellt man fest, dass es da so einen Knick gibt im Leben? Geht man zum Beispiel den Hobbys noch immer so gerne nach wie früher? Oder freut einem vielleicht vieles nicht mehr so wie früher oder gar nicht mehr? Fallen vielleicht alltägliche Tätigkeiten schwerer als früher? Wird das Leben mühsamer? Ja. Muss man sich aufraffen jedes Mal dazu? Oder traut man sich nichts mehr zu? Sinkt der Selbstwert, dass man glaubt, man kann das gar nicht mehr selbst bewältigen? Oft gehen Depressionen auch mit Konzentrationsstörungen Hand in Hand. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, man vergisst was, man wird etwas fiebrig, nervös. Oder hat man Suizidgedanken? Habe ich die Gedanken oder haben die Gedanken mich? Kreise ich immer wieder um dieselben Gedanken, ziehen mich Gedanken hinunter? Habe ich vielleicht schon Suizidversuche hinter mir, weil ich keinen Ausweg mehr gesehen habe? Kommen Depressionen vielleicht öfters in der Familie vor? Suizide, psychische Erkrankungen? Ich komme später noch darauf zu sprechen, warum diese Frage auch ein Hinweis sein kann, dass man an Depressionen leidet. Und, ganz wichtig, habe ich Schlafstörungen. Menschen, die Depressionen haben, klagen oft darüber, dass sie nicht einschlafen können, dass der Motor nicht abzuschalten ist, die Gedanken gehen pausenlos weiter. Oder man kann nicht durchschlafen, man wacht immer wieder auf in der Nacht, man ist unruhig und in der Früh ist man gerädert. Das mit den Hobbys habe ich schon erwähnt, dass sie einem nicht mehr Spaß machen. Was können nun die Ursachen und die Auslöser einer Depression sein? Oft werde ich gefragt, ja, sind Depressionen vererbbar? Wenn die Frage so kommt, dann muss ich mit Nein darauf antworten. Aber es gibt eine gewisse genetische Disponiertheit dafür. Ja? Also, das betrifft aber andere Krankheiten auch. Wenn es zum Beispiel Krebskranke, Herzkranke in der Familie gibt, dann könnte es sein, dass auch andere in der Familie betroffen sind. Ich sage könnte, aber es muss nicht so sein. Biochemische Botenstoffe sorgen für das Gleichgewicht von uns, für das seelische Gleichgewicht, zum Beispiel das Serotonin. Wenn dieses biochemische Gleichgewicht gestört ist, dann kann eine Folge auch die Depression sein. Das heißt, es kann eine ganz normale körperliche Erkrankung sein, dass bei bestimmten Personen bestimmte Stoffe fehlen. Bei einem Diabetiker zum Beispiel fehlt das Insulin, muss man Insulin spritzen. Und bei einem depressiven Menschen kann es sein, dass ein gewisser Botenstoff zu gering vorhanden ist. Und das kann man mit Medikamenten sehr gut behandeln. Es kann auch sein, dass Depressionen ausgelöst werden durch andere Krankheiten. Wenn zum Beispiel jemand an einen Tumor erkrankt ist oder an einer anderen schweren körperlichen Erkrankung, dann kann sich das auch auf das Gemüt schlagen, natürlich, weil wir Menschen ganzheitliche Wesen sind. Es kann auch sein, dass eine Depression ausgelöst wird durch einen Medikamentenmissbrauch, durch Drogen, durch Alkoholeinnahme. All das kann dazu führen, dass das seelische Gleichgewicht eines Menschen aus den Fugen gerät. Und es gibt viele persönliche soziale Faktoren. Ich habe schon erwähnt, der sogenannte Pensionsschock. Wenn man gestern noch Generaldirektor war, heute ist man Pensionist. Und wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, dann kann das in der Persönlichkeitsstruktur einen ziemlichen Knick bedeuten. Oder zum Beispiel, wenn man verschuldet ist, einen Konkurs hat, dann kann es sein, dass einen das ziemlich belastet. Oder wenn man die Arbeit verliert. Denn oft hat man das Gefühl, ich verliere deshalb die Arbeit, weil ich zu nichts mehr wert bin. In Wirklichkeit sind es vielleicht sogenannte Sparmaßnahmen, Strukturmaßnahmen in einer Firma, die dazu führen, dass Mitarbeiter, wie heißt das schreckliche Wort, freigesetzt werden. Ja. Und das hat oft zur Folge, dass sich diese Menschen psychisch nicht gut fühlen. Es kann eine Scheidung sein, es kann der Tod eines nahen Angehörigen sein, die zu einer Depression führen, oder wenn man sozial isoliert vereinsamt ist. Gibt es viele Menschen in unserer Gesellschaft? Könnte ich einiges davon erzählen, dass Menschen nicht wissen, wer ihr Nachbar ist zum Beispiel. Ja. Man kann mit dem Internet, mit der ganzen Welt verbunden sein, man weiß aber nicht, wie es dem geht, der Tür an Tür mit einem wohnt. Viele Menschen stellen an sich sehr hohe Ansprüche. Das kann oft zu einer Überforderung im Beruf zum Beispiel auch führen. Dauerstress. Sie kennen das Wort Burnout, wenn jemand total erschöpft und ausgebrannt ist. Wobei Burnout nicht eine Erkrankung ist, sondern es ist die Bezeichnung für eine Fülle von Symptomen. Das Burnout ist sozusagen der Schlusspunkt, wenn das Glas übergeht. Das ist das Burnout, aber da hat sich vorher schon sehr viel angesammelt. Es kann Konflikte geben am Arbeitsplatz, das berüchtigte Mobbing, ja, wo man sich irgendwie hinausgeekelt fühlt. Oder man hat schlechte Erfahrungen gemacht, man fühlt sich gekränkt oder missbraucht, nicht wertgeschätzt. Und es kann auch kritische Lebensereignisse geben, die zu einer Depression führen. Nun, Depression hat mit Traurigkeit eine sehr große Ähnlichkeit und doch ist es nicht dasselbe. Wenn man traurig ist, habe ich schon gesagt, gibt es meist einen konkreten Anlass und die Traurigkeit ist einmal stärker, einmal schwächer und einmal vergeht sie auch wieder und man kann sich wieder freuen. Bei der Depression ist das nicht so. Sie ist mehr als nur eine vorübergehende Traurigkeit. Es ist eine Grundstimmung, die eigentlich alle Lebensbereiche umfasst. Die Symptome betreffen also die Psyche, die Seele, den Geist und unseren Körper. Man bezeichnet die Depression auch als die Krankheit der Losigkeit, die Antriebslosigkeit, die Lustlosigkeit, Motivationslosigkeit. Man ist in gedrückter Stimmung, fühlt sich niedergeschlagen, man hat kein Interesse mehr, es freut einem nichts mehr. Es kann draußen der schönste Tag sein, die Sonne aufgehen, aber in meinem Herzen ist es dunkel. Man fühlt sich eigentlich minderwertig, hat kein Selbstvertrauen mehr und eine pessimistische Grundeinstellung zum Leben. Sie wissen, der Optimist, der sagt, der würde zu diesem Glas sagen, na super, das ist ja noch halb voll. Ein Pessimist würde sagen, oje, das ist schon halb leer. Es ist die Frage der Sichtweise, wie sehe ich es? Ich habe schon erwähnt, die Schlafstörung ist auch so ein Symptom einer Depression. Manche nehmen ab, wenn sie Depressionen haben, manche nehmen auch zu, weil sie über die körperliche, über die Nahrungsaufnahme versuchen, etwas zu subsumieren. Ich habe schon gesagt, das Morgentief ist sehr charakteristisch. Man grübelt sehr viel, die Gedanken kreisen meist um dasselbe. Depressive Menschen sagen, dass sie sich oft schuldig fühlen, dass sie sich oft selbst Vorwürfe machen, weil sie etwas nicht mehr schaffen, weil es ihnen oft nicht mehr so gelingt. Oft sind es Suizidgedanken. Ich habe auch depressive Menschen kennengelernt, die sich selbst verletzt haben, das sogenannte Ritzen. Vielleicht kennen Sie das aus, wo man sich selbst auch Verletzungen zufügt. Die Seele ist wirklich ein weites Land, wie Arthur Schnitzler einmal gesagt hat. Ich habe oft Menschen in psychiatrischen Kliniken besucht. Manche von ihnen waren vielleicht auch schon einmal dort. Da sieht man sehr, sehr viel. Ja. Es kann auch sein, dass eine Depression sich zunächst körperlich zeigt. Man vermutet, man hat Kreuzschmerzen, Kopfschmerzen. Es gibt nämlich so eine sogenannte lavierte Depression, wie eine Larve. Man glaubt, man hat einen körperlichen Schmerz und vielleicht ist es in Wirklichkeit die Seele, die drückt und die sich über ein Körperorgan ausdrückt. Es gibt ja heute diese sehr bezeichnenden Ausdrücke, wie zum Beispiel, was zerbricht dir den Kopf, was liegt mir im Magen, was ist dir über die Leber gelaufen, das sind alles so Hinweise, oder das kann ich nicht mehr schlucken und so. Das sind alles so Hinweise auf psychosomatische Phänomene. Und Menschen, die psychisch erkrankt sind, ziehen sich oft zurück, sind zu Hause, gehen nicht mehr fort, kapseln sich ab. Ich verstehe das auch, warum. Man fühlt sich nicht verstanden, es ist alles sehr anstrengend. Dann diese berühmte Frage, wenn man begrüßt wird, wie geht's dir? Was soll man darauf sagen, wenn es einem nicht gut geht? Soll man sagen, danke, gut? Es hat einmal jemand gesagt, wenn du wirklich wissen willst, wie es mir geht, dann nimm dir bitte Zeit für einen Kaffee mit mir. Dann kann ich dir wirklich mein Herz öffnen, wie es mir wirklich geht. Man hat oft das Gefühl, der andere versteht mich nicht, wie es mir geht. Und das führt oft zum sozialen Rückzug. Nun, wie können Depressionen behandelt werden? Bevor ich auf das eingehe, muss ich Ihnen noch die folgende Folie zeigen, die mich selbst immer sehr, sehr betroffen macht. 43% der Betroffenen nehmen keinerlei professionelle Hilfe in Anspruch, wenn sie sich psychisch nicht gut fühlen. Viele sagen, sie kommen gar nicht auf die Idee, dass man das behandeln lassen könnte. Wenn heute jemand Zahnschmerzen hat, über kurz oder lang, wird er einen Zahnarzt aufsuchen, ob man das will oder nicht. Im psychischen Bereich quält man sich oft wirklich durch das Leben. Entweder weil einem gar nicht bewusst ist, dass es da auch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Manche nehmen das als Schicksal. Es ist mein Schicksal. Muss aber nicht so sein. Nun, wie können Depressionen behandelt werden? Ich möchte Ihnen hier ein Modell zeigen, das habe ich nicht selber erfunden, aber es ist sozusagen erprobt in der Praxis. Im wissenschaftlichen Bereich sagt man State of the Art, glaube ich, also das Neueste, was man heute macht. Man behandelt Depressionen nicht mehr nur mit einer Methode, sondern es gibt das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Was meine ich damit? Ich zeige es Ihnen gleich auf einer Gesamtfolie. Das eine ist, das ist hier in Punkt 2, Medikamenteneinnahme. Manche scheuen sich, Medikamente zu nehmen. Ich komme wieder auf den Zahnpatienten zurück. Wenn man akute Zahnschmerzen hat, dann ist man wohl sehr froh, wenn man zumindest über die Nacht über mit Medikament über die Runde kommt und dass man dann am nächsten Tag die Schmerzambulanz aufsucht. In der Akutphase einer Depression meine ich, dass Medikamente sehr hilfreich sein können. Speziell dann, wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, ohne fremde Hilfe sein Leben zu bewältigen. Spätestens dann ist dringend ärztliche Hilfe erforderlich. Und da sind dann die Angehörigen auch gefordert. Also, Medikamente, besonders in der Akutphase, im wahrsten Sinn des Wortes notwendig, notwendend. Es gibt dann auch einige spezielle Methoden, biologische Methoden, vielleicht haben Sie von der Lichttherapie schon gehört. Auch das ist eine Möglichkeit. Man kann sich darüber auch informieren bei Therapeuten, bei Ärzten. Dann die sogenannte Psychotherapie. Ein Psychotherapeut ist jemand, der fachlich ausgebildet ist und Personen, die psychische Probleme haben, hilfreich zur Seite steht. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, Gesprächstherapie, Schreibtherapie, Musiktherapie, Reittherapie, Maltherapie, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und das stimmt der Therapeut, die Therapeutin ganz individuell mit dem Betroffenen ab. Und das Dritte, das halte ich für sehr wichtig, der Fachausdruck wäre Soziotherapie. Ich kann es auch deutsch ausdrücken. Es geht darum zu sehen, wie kann ich meine Lebensumstände so positiv verändern, dass es mir wieder gut geht. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich in meinem Beruf überfordert bin, dass ich entweder innerhalb des Unternehmens einen anderen Arbeitsbereich übernehme oder dass ich in einen anderen Beruf wechsle oder dass ich aus dem aktiven Berufsleben ausscheide. Ich habe zum Beispiel einmal eine Klientin gehabt, die ist mit Depressionen gekommen. Und man hätte jetzt sagen können, okay, mach mal medikamentöse Behandlung, damit sie nachher wieder funktioniert. Aber wenn sie dann wieder an denselben Arbeitsplatz kommt, dann bekommt sie über kurz oder lang dieselben Symptome wieder. Wir sind dann draufgekommen, es ist ein Problem am Arbeitsplatz. Es wird oft eingespart und weniger. Mitarbeiter müssen dann mehr leisten. Wie soll das gehen? So breit kann gar keine Schulter sein. Und diese Klientin hat dann innerhalb des Unternehmens einen anderen Arbeitsbereich angestrebt und auch bekommen. Und siehe da, auch die Depression ist weggegangen. Also, wenn man den Lebensstil verändert, dann ist das auch sehr positiv. Nun ein Wort, ein wichtiges Wort zu den Medikamenten. Die sogenannten Antidepressiva, so nennt man diese Medikamente im psychischen Bereich, haben eine andere Wirkung als die anderen Medikamente. Es gibt sogenannte Stimmungsaufheller, wenn man sogenannte leichte depressive Verstimmungen hat. Es gibt aber auch die stärkeren Medikamente und da ist schon eine erste Hürde zu nehmen. Die Wirkung dieser Antidepressiva treten erst nach meist 2 bis 3 Wochen ein. Wenn ich heute ein Antibiotikum nehme, dann habe ich die Wirkung fast sofort. Bei den Antidepressiva brauche ich im wahrsten Sinn des Wortes Geduld. Das lateinische Wort für Geduld heißt Patientia. Da kommt das Wort Patient her. Also ein Patient ist jemand, der Geduld hat. Aber was macht man, wenn man eine Woche Medikamente nimmt, 2 Wochen, es tut sich nichts, dann fragt man sich, die Medikamente bringen ja nichts. Ich setze sie ab. Und das ist im Fall der Antidepressiva nicht angezeigt, denn wie gesagt, die Wirkung ist erst nach 2 bis 3 Wochen. Also, man soll sich wirklich die Zeit nehmen, man soll auch die Medikamentation nicht verändern. Also nicht, dass man dann sagt, okay, ich nehme statt ein Medikament, nehme ich halt 3 am Tag, damit die Wirkung besser ist. Oder manche sagen, es hat keine Wirkung, ich nehme nur mehr die Hälfte. Ich möchte von dem All abraten, denn die Personen, die das getan haben und die mir das erzählt haben, sind über kurz oder lang abgestürzt. Wenn man eine Veränderung in der Medikamentation machen will, dann soll man das in Absprache mit dem Arzt machen. Es ist okay, man kann ja den Arzt, der Ärztin sagen, ich glaube, das Medikament ist zu schwach, kann ich ein stärkeres haben. Oder wenn man das Gefühl hat, dieses Medikament macht mich so müde, ja, die Nebenwirkung ist zu groß, dann kann man das auch mitteilen. Die Ärzte sind angewiesen auf Rückmeldungen ihrer Patienten. Denn das Antidepressivum für die Frau Huber kann sehr gut wirken für sie, aber für den Herrn Meier ist es das verkehrte Medikament. Daher keine Scheu, beim Arzt auch Rückmeldungen zu machen. Auch wenn die Depression ausgeheilt ist und man beschwerdefrei ist, es geht einem wieder gut, wird angeraten, man soll sie noch für einen längeren Zeitraum weiternehmen. In Absprache mit dem Arzt, 6 bis 12 Monate. Es gibt oft die weit verbreitete Meinung, dass Antidepressiva abhängig machen. Die Ärzte sagen, das stimmt nicht. Sie machen nicht körperlich abhängig. Es kann eine gewisse psychische Abhängigkeit entstehen, dass man meint, wenn ich das Medikament nicht nehme, dann geht es mir nicht gut. Aber ich kenne viele Personen in unseren Selbsthilfegruppen, die sagen, ich nehme mein Medikament gerne weiter für einen bestimmten Zeitraum. Man sagt auch bei den Antibiotika, man soll nicht nur ein paar nehmen, sondern die ganze Packung durchnehmen. Vielleicht kann man es so vergleichen. Ja. Nun, bei schweren Depressionen kann es sein, dass man für längere Zeit diese Medikamente bekommt, manche sogar für immer. Das soll einem nicht schrecken, denn wie ich gesagt habe, ein Diabetiker nimmt auch ein Leben lang Insulin zu sich. Oder wenn jemand herzkrank ist, Kreislaufstörungen hat, dann nimmt er oder sie auch ein bestimmtes Medikament. Ich glaube, das Problem ist nicht das Medikament, sondern es geht um die Frage, hilft es mir in meiner Lebensqualität? Was ist besser, jeden Tag ein Medikament zu nehmen oder mich 24 Stunden durch den Tag und durch die Nacht durchzuquälen? Das gilt es abzuwägen. Nun, in der Depression macht man erstaunliche Entdeckungen. Auf der einen Seite ist man oft in der Aktivität, in der Motivation gehemmt. Auf der anderen Seite entdecken Menschen gerade in der Depression, dass sie sehr kreativ sind. Ich staune immer Menschen in unseren Selbsthilfegruppen, was sie entwickeln. Ich sage oft, die Depression soll zu einer Expression werden. Also man soll das, was einem innerlich bewegt, das soll man ausdrücken. Ich sage ein paar Beispiele. Es haben Menschen begonnen, in der Depression zu malen zum Beispiel und drücken sich über Bilder aus. Man kann Stimmungen der Seele oft sehr gut durch Bilder, durch Zeichnungen, durch Farben ausdrücken. Wir haben das vor kurzem erst in der Selbsthilfegruppe gemacht. Da war eine Maltherapeutin dabei und ich glaube, das hat jedem auch sehr gut getan. Andere beginnen zu schreiben, verfassen Texte. Oft sehr gute, einfühlsame Texte. Manche beginnen ein Tagebuch zu schreiben und können dann nach längerer Zeit genau verfolgen, in welcher Stimmungslage sie waren. Das ist wirklich oft eine sehr spannende Entdeckungsreise in das eigene Ich. Manche Personen haben entwickelt, dass sie zum Beispiel fotografieren. Manche verlegen sich auf den Sport, machen Wanderungen, halten sich in Bewegung im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Therapeuten sagen, dass all das eine sehr gute Wirkung hat. Durch Bewegung werden Botenstoffe freigesetzt, die vielleicht genauso gut wirken wie ein Medikament. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Bilder zeigen von durchaus berühmten Personen, die gerade in ihrer Depression oft sehr Großartiges geleistet haben. Ein gewisser Martin Luther, ein Anton Bruckner, der in Steyr in der Stapferkirche auch auf der Orgel gespielt hat, war auch zeitweise depressiv. Ernest Hemingway, der amerikanische Schriftsteller, Marilyn Monroe, Romy Schneider und der bestimmt allen unvergessliche Robert Hochner, der lange Jahre die Zeit im Bild 2 moderiert hat. Unsere Selbsthilfegruppe wollte ihn einmal einladen, weil wir gewusst haben, er ist depressiv. Er hat den Mut gehabt, in der Öffentlichkeit sich zu outen. Da haben wir gesagt, den holen wir uns einmal nach Steyr. Robert Hochner ist dann leider an Krebs auch erkrankt. Das war auch der Grund, warum er unsere Einladung auch nicht mehr nachkommen konnte. Ich könnte noch viele andere Bilder zeigen von Menschen, die Depressionen hatten und die sehr kreativ gewesen sind. Nun möchte ich Ihnen noch ein paar Empfehlungen geben für Angehörige. Vielleicht sind einige von Ihnen hier, die in Ihrem Umfeld Personen haben, die an Depressionen leiden. Und als Angehöriger leidet man doppelt. Zum einen sieht man, dass es dem anderen nicht gut geht. Und zum zweiten leidet man an der eigenen Rat und Hilflosigkeit. Was soll man tun? Ganz klar ist, depressive Menschen brauchen Unterstützung. Und das Erste und Beste, glaube ich, was man machen kann, man kann diesen Menschen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Man kann ihnen zuhören, sie ernst nehmen. Und man kann Gefühle auch offen ansprechen. Man kann sagen, ich habe das Gefühl, dass es dir nicht gut geht. Das erleichtert oft den anderen, weil er das Gefühl hat, endlich kann ich darüber reden, wie es mir wirklich geht. Wenn man den anderen mit Verständnis begegnet, dann glaube ich, kann man auf ein positives Echo hoffen, dass der andere auch sein Herz öffnet. Manchmal wäre es klug und notwendig, einem depressiven Menschen zu sagen, es gibt Hilfe für dich, es gibt professionelle Hilfe, es gibt Ärzte, es gibt psychosoziale Beratungsstellen, auch bei uns in Steyr, die könnte jemand aufsuchen. Und vielleicht wäre es eine große Hilfe, einen depressiven Menschen anzubieten, dass man ihn begleitet. Denn oft hat jemand Angst vor einem Arzt. Man geht mit einem komischen Gefühl hin. Es kann leichter sein, wenn man begleitet wird. Und wie gesagt, die frohe Botschaft ist, dass Depression gut behandelt werden kann. Es muss niemand durchleiden. Wenn jemand Medikamente nimmt, wäre es für Angehörige vielleicht gut, hin und wieder darauf hinzuweisen, ob man diese Medikamente auch wirklich regelmäßig nimmt. Das ist leider ein großes Handicap. Mir sagen oft Pflegerinnen und Pfleger in psychiatrischen Kliniken, dass Personen oft 3-4 Mal kommen, weil sie einfach wieder einen Absturz hatten, weil sie Medikamente abgesetzt haben. Das müsste nicht sein. Aber ich verstehe es, wenn es jemand tut, weil entweder geht es einem so gut, dass man sagt, für was brauche ich Medikamente? Oder es geht einem schlecht und man führt das auf die Medikamente zurück und setzt sie deswegen ab. Nun, auch für Angehörige gilt, man soll sich nicht selbst zu viel zumuten. Man braucht auch als Angehöriger Unterstützung und Hilfe. Darum sind zum Beispiel unsere Selbsthilfegruppen, die wir in Steyr, in Linz und in Wels anbieten, auch immer offen für Angehörige. Und das tut beiden gut. Den Angehörigen, dass sie einmal Platz nehmen können, über ihre Gefühle reden können. Und es tut den Betroffenen gut, einmal hinzuhören, wie geht es denn jemandem, der als Angehöriger da ist. Die Vermittlung von Hoffnung ist immer gut und wenn Suizidgedanken auftreten, dann ist es die Verantwortung der Angehörigen, auch darauf einzugehen und wenn man das Gefühl hat, dass hier wirklich eine akute, unmittelbare Gefährdung ist, dass man auch handelt. Dass man sich nicht scheut, wo anzurufen. Es gibt Notrufe, die man tätigen kann. Man kann den Arzt anrufen, die Polizei, den europäischen Notruf. Es ist alles besser, als nur zuzusehen und sich vielleicht später einen Vorwurf zu machen, hätte ich doch gehandelt. Ja, es gibt dann hier noch einige Vorschläge, auf die möchte ich dann jetzt noch speziell eingehen. Es ist sicherlich nicht leicht, mit Menschen zusammenzuleben im gemeinsamen Haushalt, in der Familie, die Depressionen haben. Aber ich möchte auf etwas Wichtiges hinweisen. Oft hören depressive Menschen den Vorwurf, reiß dich zusammen, lieg nicht faul herum. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen einem faulen Menschen und einem depressiven Menschen? Ein fauler Mensch, der könnte arbeiten, aber er will nicht. Er ist zu bequem dazu. Ein depressiver Mensch, der möchte sehr gerne arbeiten, aber er kann es nicht. Er kann es wirklich nicht. Das ist der große Unterschied. Und wir sollten depressiven Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie eben nicht arbeitsscheu sind, dass sie nicht hysterisch sind, dass sie sich das nicht einbilden. Schon gar nicht sollten wir sagen, dass sie sich zusammenreißen, denn da reißt es einen wirklich. Sondern eine Depression ist eine anerkannte Krankheit, so wie jede andere Krankheit. Und sie ist gut behandelbar und sie ist auch heilbar. Noch ein Hinweis, wer Depressionen hat, hat oft größte Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Manchmal ist es gut, wenn ein Angehöriger mithilft, dass man trotzdem zu einer Entscheidung kommt. Zum Beispiel, kann ich dich begleiten zum Arzt? Möchtest du, dass ich dir beim Einkaufen helfe? Das sind oft ganz kleine Sachen, die aber sehr hilfreich sein können. Auf den Hinweis, Medikamente einzunehmen, bin ich schon eingegangen. Man sollte sich auch nicht scheuen, das Thema Suizid offen anzusprechen. Es nicht unter den Teppich zu kehren. Man könnte es ja so formulieren, du, ich habe richtig Angst um dich. Ich mache mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass du nicht mehr leben willst. Der andere ist oft sehr dankbar, wenn das angesprochen wird. Fühlt sich erleichtert. Endlich kann man drüber reden. Solange man drüber redet, ist der Suizid noch nicht geschehen. Alarmzeichen ist immer, wenn sich jemand zurückzieht und nicht mehr reden will, schon abgeschlossen hat. Ja. Ich glaube überhaupt, dass das Reden miteinander ganz, ganz wichtig ist. Darum habe ich ganz am Anfang hingewiesen, bleiben Sie nachher auch noch hier. Wir wollen miteinander noch reden. Wir müssen nichts dramatisieren. Wir müssen nicht uns krank jammern, aber es ist wichtig, einander mitzuteilen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was uns Freude macht, wovor wir Angst haben. Sie kennen alle das Märchen vom Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Solange ich etwas nicht benennen kann, mich nicht traue, darüber zu reden, solange hat dieses Phänomen Macht über mich und bin ich selbst ohnmächtig. Wenn ich aber etwas benennen kann und darüber reden kann, dann habe ich einen ersten wichtigen Schritt schon gemacht zur Bewältigung. Die Natur hat uns Tränen, Drüsen mitgeliefert. Wir dürfen, auch wir Männer, dürfen davon Gebrauch machen. Und es tut gut, sich auch auszuweinen. Ja? Auch das Weinen kann sehr hilfreich sein, kann erleichtern. Man muss nicht der starke Mann, die starke Frau sein. Man darf, soll Gefühle zeigen. Ja. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps geben. Das ist der dritte Teil und der abschließende von meinem Vortrag. Diese Tipps habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre gesammelt. Sie stammen von dem, was mir Betroffene erzählen, was ihnen geholfen hat. Zum Beispiel, man soll sich realistische Ziele setzen. Die Welt ist nicht in einer Stunde geschaffen worden, auch der liebe Gott hat sich ganz bewusst Zeit gelassen. Ja. Also, wenn man ein Ziel erreichen will, dann teilt man das in Etappen auf. Kleine Ziele, kleine Schritte. Ausreichender Schlaf, ausgewogene Ernährung, all das kann hilfreich sein. Die Natur glaube ich, hat so eine Art Selbstheilungskräfte. Besonders der Herbst ist, empfinde ich, eine wunderbare Jahreszeit. Da spiegelt sich alles drinnen. Ja. Tolle Farben. Es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer, aber auch noch nicht so kalt wie im Winter. Man kann wirklich die frische Luft genießen. Ja, hier blende ich Ihnen noch ein paar Punkte ein. Es gibt psychosoziale Beratungsstellen, praktische Ärzte, die auch immer mehr mit dem Thema Depression vertraut sind. Es gibt spezielle Fachärzte für Psychiatrie. Wir haben in Steyr seit vielen Jahren eine psychiatrische Abteilung, auch eine Tagesklinik. Es gibt sehr viele niedergelassene Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten. Es gibt Psychologinnen, Lebensberater. Es gibt auch unsere Selbsthilfegruppe, die sich jeden zweiten Montag im Monat hier um 19.30 Uhr im Dominikanerhaus trifft. Dazu bekommen Sie später auch Informationen. Jetzt noch ein paar praktische Hilfen, ein paar praktische Tipps, die Sie dann zusammengefasst hinten auf diesem Blatt Papier auch finden. Rückwärts haben wir auch noch ein paar Kopien heute Nachmittag gemacht. Rückwärts finden Sie sogenannte 7 Glücksbringer. Die sind heute in einer Zeitung erschienen, die habe ich Ihnen auch noch abgedruckt. Und vorne sind ein paar ganz praktische Sachen. Zum einen, Gefühle auszudrücken, nichts hinunterschlucken. Reden, schreiben, malen, musizieren, weinen. Sich ausdrücken. Die Gefühle sollen nach außen kommen. Sonst, wenn sie nicht ausgedrückt werden, drücken sie mich innerlich. Ein zweiter Tipp, auch wenn es vielleicht schwerfällt, in der Früh aufstehen, nicht bis mittags im Bett liegen bleiben. Man könnte sich ein Motto zurechtlegen, jeder Tag bietet eine neue Überraschung für mich. Jeder Tag kann auch spannend sein. Was werde ich heute erleben? Wer wird mich anrufen? Was werde ich entdecken? Wem begegne ich? Ja. Eine Tagesstruktur entwickeln, das kann sehr hilfreich sein. Es ist sehr schlimm, wenn man aufwacht und man muss sich die Frage stellen, ist es nicht gescheiter, wenn ich im Bett liegen bleibe, es ist eh wurscht. Ja. Sondern eine kleine Struktur entwickeln, sich Kleinigkeiten vornehmen. Zum Beispiel jemand anrufen, kleinen Spaziergang machen, Geschirr abwaschen, einkaufen. Sich nicht überfordern und trotzdem am Ende des Tages etwas abhacken können. Manche machen sich einen kleinen Zettel, was könnte ich heute machen? Machen Sie nicht den Fehler, den ich oft gemacht habe, mir ist so viel eingefallen, was zu tun ist. Ja. Und am Ende des Tages war ich deprimiert, weil mir nur 2, 3 Dinge geglückt sind. Ja. Das war ja in Wirklichkeit ein Wochenprogramm, was ich da gemacht habe. Also es genügt ein paar Punkte nur und die kann man dann abhaken und hat ein Erfolgserlebnis. Sich entspannen, sich nicht überfordern, man darf sich auch belohnen. Mit einer Tasse Kaffee zum Beispiel. Apropos Kaffee, da habe ich doch glatt vor ein paar Tagen Folgendes in einer Zeitung gelesen. Die braunen Kaffeebohnen schützen Frauen vor Depressionen. Das haben Forscher der Harvard School of Public Health in Boston herausgefunden. Frauen, die mindestens 3 Tassen pro Tag trinken, haben ein um 15% niedrigeres Erkrankungsrisiko. Ich musste schmunzeln über diese Studie. Ich habe meine eigene Theorie. Vielleicht ist es nicht so sehr der Kaffee. Vielleicht ist es die Person, mit der man den Kaffee trinkt, die dabei behilflich ist, dass es einem besser geht. Sonst müsste man ja noch Studien anstellen, welche Kaffeesorte wir vielleicht haben. Ich glaube eher, dass der berühmte Kaffeeklatsch mit der Nachbarin, da glaube ich sofort, dass das sehr heilsam sein kann. Ja. Gut, etwas Bewegung machen ist nicht schlecht, nicht daheim herumhängen, hinaus in die Natur. Manche fahren gern mit dem Fahrrad, manche wandern. Kontakte pflegen, auch wichtig. Wenn man nicht gern hinausgeht, es gibt ja ein Handy, es gibt ein Telefon, SMS, All das sind Außenkontakte, auch wichtig. Man soll sich gewisse Rituale einfallen lassen. Denken Sie zurück, wie Sie ein Kind waren. Da wollten Sie bestimmt, bevor Sie zu Bett gegangen sind, noch eine gute Nachtgeschichte hören von der Mama oder vom Papa. Und wehe, wehe, ich habe das bei meinen Kindern auch manchmal probiert, wenn man etwas auslassen will, ja, wenn man die Geschichte schon kennt, ja, das fällt sofort auf, ja, wenn man etwas vergessen hat. Also, ein paar Rituale, zum Beispiel am Abend, ja, dass man zur gewohnten Zeit ins Bett geht, dass man sich etwas gönnt, dass man sich vielleicht eine schöne Musik noch anhört, eine Kerze anzündet. Ja. Ja, oder ein sogenanntes Guzi noch zu sich nimmt, ein Betthupfer. Ja, warum nicht? Ja. Genau. Noch ein Tipp, wenn man schlaflos ist. Manche quälen sich im Bett herum. Vielleicht wäre es besser, aufzustehen. Manche fangen an, Kreuzworträtseln zu lösen. Manche drehen sich den Radio an. Übrigens, ich höre ganz begeistert, auch während der Nachtmusik. Nicht Ö3, aus dem Alter bin ich schon heraus, aber Ö1 zum Beispiel. Es gibt wunderschöne Musiksendungen auch in der Nacht. Das waren noch Zeiten, als das Fernsehen nur ein paar Stunden am Tag gesendet hat. Mittlerweile geht das rund um die Uhr. Man kann also in der Nacht auch sich schöne Filme ansehen zum Beispiel. Ja? Auch das ist möglich. Wichtiger als Schlaf ist die Erholung und die Entspannung. Vielleicht 2 Stunden durchschlafen ist vielleicht besser, als wir 8 Stunden im Bett sein und nicht richtig schlafen können. Ne? Und Hilfe beanspruchen. Sich nicht durchquälen, zu einem Arzt gehen, zu einem Psychotherapeuten, zu einer Lebensberatung, zu einer Selbsthilfegruppe. Und last but not least auch Vertrauen haben, dass diese Depression, in der ich vielleicht gerade drinnen bin, dass die auch wieder vergeht. Das ist kein Schicksal. Viele Menschen haben Depressionen, man kann aber wieder herauskommen. Und noch ein letzter Tipp. Ich sage ihn nicht nur, weil ich Theologe bin und nicht nur, weil wir in einem christlichen, in einem katholischen Bildungshaus sind, sondern ich sage es hauptsächlich, weil es mir Betroffene gesagt haben, dass ihnen auch der Glaube in Zeiten, wo es einem psychisch nicht gut geht, eine ganz große Hilfe und Stütze ist. Und ich denke, das soll man nicht vernachlässigen, wenn man etwa Texte des Alten Testaments liest. Vielleicht haben Sie eine Bibel zu Hause, da gibt es die sogenannten Psalmen. Und in diesen Psalmen, da findet man sehr oft die Stimmungen wieder von Menschen, heute würde man sagen, die Depressionen hatten. Das Wort hat es damals vor 2000 Jahren noch nicht gegeben, aber es haben damals schon viele Menschen in der Nacht nicht schlafen können und haben einen seelischen Hilferuf nach oben geschickt. Und all diese Stimmungsbilder findet man in der Bibel auch wieder. Ja, und vielen Menschen, ich weiß es aus meiner Tätigkeit, wo ich früher Krankenhausseelsorger war, die haben gerade im Blick auf den Gekreuzigten, auf das Kruzifix, das in den Krankenzimmern hängt, auch für sich selber wieder Kraft und Trost gefunden. Auch das wollte ich erwähnen, weil wir ganzheitliche Menschen sind und dazu gehört nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. So komme ich nun zum Ende. Es gäbe noch sehr, 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 sehr viel zum Erzählen. Aber ich möchte schließen und Ihnen die Möglichkeit noch geben für Anfragen. Wenn man die Depression, die auftritt, vielleicht sportlich gesehen als die gelbe Karte sehen könnte, wer von Ihnen Fußball begeistert ist, weiß, die gelbe Karte ist ein Alarmzeichen. Stopp, aufpassen, da ist ein Foul passiert. Ja, man muss auch sich Acht geben. Ja. Vielleicht kann die Depression auch eine Botschaft sein, zu schauen, ob ich meine Lebensumstände nicht positiv verändern könnte, dass es mir wieder besser geht. Vielleicht ist die Depression, meine Theorie, eine ganz normale Reaktion der Seele auf die schnellen Lebensumstände, in denen wir uns heute befinden, dass die Seele gar nicht mehr nachkommt. Es gibt, glaube ich, von Indianern so einen Spruch, wenn sie lange Zeit gewandert sind, sind sie stehen geblieben, und wenn man sie gefragt hat, warum sie nicht weitergehen, dann sagen sie, die Seele muss erst einmal nachkommen. Ich fliege in ein paar Tagen nach Brasilien. Ich bin in 14 Stunden dort. Aber ich glaube, meine Seele wird länger brauchen, bis sie dann wirklich dort ankommt. Und ich wünsche Ihnen allen, dass am Ende dieses Verwandlungsprozesses von der gelben Karte dann vielleicht so ein Smiley erscheint und dass Sie sagen können, die Depression war ein Warnsignal, hat mir zur rechten Zeit einfach signalisiert, dass ich in meinem Leben etwas verändern möchte. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.